NDR Info. Das Forum.
Ich glaube, es ist ein guter Tag für die Umwelt. Wir haben einen ganz wichtigen Schritt vorwärts gemacht, den Klimaschutz über das Jahr 2000 rechtlich verbindlich zu regeln. Es bleiben weitere Schritte zu tun, also der Weg ist das Ziel.
Ja, die Stimme kennt man. Damals war Angela Merkel noch Bundesumweltministerin. Denn wir waren hier gerade im Jahr 1997 bei der Klimakonferenz in Kyoto. Die dort verabschiedete Vereinbarung, eben das berühmte Kyoto-Protokoll, trat dann 2005 in Kraft, vor genau 10 Jahren. Wir berichten in dieser Sendung über diesen ersten Schritt zu einer Rettung des Weltklimas. Mit den weiteren Schritten geht es ja leider nicht wirklich voran. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem geht es in dieser halben Stunde um einen deutschen Mythos, den von den Trümmerfrauen, die angeblich nach dem Krieg die Ärmel hochgekrempelt haben, um das Land wieder aufzubauen. Nicht, dass gar nichts dran wäre an diesem Bild der aktiven, freiwilligen Selbsthilfe in der Nachkriegszeit, aber im Großen und Ganzen war es doch anders. Wie es war, das können Sie in dieser Sendung erfahren. Zuerst aber gehen wir nach England und doch zugleich auch nach Deutschland, denn bemerkenswert ist es schon, dass in England, zuerst in Chichester und jetzt in London, mit großem Erfolg ein Theaterstück aufgeführt wird, dessen Handlung im Deutschland der 20er und 30er Jahre spielt. Held des Dramas ist ein Mann, dessen Namen bei uns kaum noch einer kennt. Hans Litten, ein brillanter Anwalt, ein entschiedener Kämpfer gegen die politische Rechte, ein Mann, der Hitler bis zur Weißglut reizte. Jens-Peter Marquardt hat das Stück in London gesehen und mit einer dort lebenden Verwandten Hans Littens gesprochen.
Patricia Litten war begeistert, als sie aus dem Royal Haymarket Theater kam. Hier im Londoner Westend wird zurzeit ein Stück ihrer Familiengeschichte aufgeführt, Taken at Midnight.
So eine große Fähigkeit, sich in Menschen hineinzuversetzen, auch speziell in die Frau, in dieses Muttertier. Ohne irgendwie eine Sekunde Gefahr zu laufen, pathetisch, kitschig oder zu werden, das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Und gleichzeitig so viel Humor reinzupacken in diese Thematik. Ja, ich war zu Tränen gerührt.
Eine Geschichte des Widerstands gegen Hitler, die in Deutschland kaum bekannt ist, aber in Großbritannien nun schon zum dritten Mal Schlagzeilen macht. 2011 hatte die BBC die Geschichte von Patricias Onkel Hans Litten aufgegriffen, in einer ausführlichen Dokumentation und in einem Fernsehspiel. Autor damals Mark Hayhurst.
I'd never heard of Hans Litten until somebody at the BBC.
Ich hatte den Namen Hans Litten bis dahin nicht gekannt, bis mich die Redaktion fragte, willst du nicht mal etwas über den Hitler-Widersacher Hans Litten machen? Ich bin erst einmal nach Hause gefahren, habe die einschlägigen englischen Bücher über den Nationalsozialismus aus dem Regal genommen, Kershaw, Bullock, Evans, im Index nachgeschlagen, nichts. Der Name Hans Litten tauchte da nicht auf. Ich fand dann aber Bücher aus den 30er Jahren von deutschen Sozialdemokraten und Kommunisten, die sie hier im Exil in Großbritannien veröffentlicht haben. In diesen Schriften stand Hans Litten nicht nur im Index, es gab ganze Kapitel über ihn. Da wusste ich, was für eine bedeutende Persönlichkeit er war und dass die Geschichte ihn offenbar vergessen hat.
Der junge Anwalt Hans Litten war sehr links und ein sehr kluger Jurist. Er verteidigte vor Hitlers Machtergreifung Sozialdemokraten und Kommunisten gegen die Übergriffe der Nationalsozialisten. 1931 hatte er es geschafft, Hitler im sogenannten Eden-Palast-Prozess in den Zeugenstand zu rufen. Rollkommandos der SA hatten damals das Tanzlokal Eden in Charlottenburg überfallen und die Besucher, vor allem linke Arbeiter, brutal verprügelt. Litten, der die Opfer als Nebenkläger vertrat, wies dem Parteichef Hitler nach, dass seine NSDAP gewalttätige und staatsfeindliche Ziele verfolge. Sie wolle das Parlament auseinanderjagen und so wörtlich die Gegner zu Brei stampfen. Adolf Hitler fühlte sich blamiert und bloßgestellt und schrie mit hochrotem Kopf den Anwalt an, wie kommen Sie dazu zu sagen, da ist eine Aufforderung zur Illegalität. So Hitler wörtlich. Diese Blamage im Gerichtssaal hat er dem Anwalt nie verziehen. Hans Litten wurde 1933 noch in der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet, taken at midnight, und wie viele andere Hitlergegner auch in sogenannte Schutzhaft genommen. Es begann ein Martyrium für ihn in verschiedenen Gefängnissen und Konzentrationslagern. 1938 hielt er, körperlich ein Wrack, aber geistig ungebrochen, die Torturen nicht mehr aus und erhängte sich in Dachau. Diese Geschichte des frühen Widerstands gegen Hitler hat aber nicht nur einen Helden, sie hat auch eine Heldin, Irmgard Litten, Hans Littens Mutter. Sie steht jetzt im Mittelpunkt des Londoner Theaterstücks, das ebenfalls Mark Hayhurst geschrieben hat.
Ich habe die enorme Tapferkeit und die Mühe schätzen gelernt, die diese Mutter bewiesen hat, um ihren Sohn zu retten oder die Dinge für ihn zumindest erträglicher zu machen. Sie war damit eine der Vorläuferinnen, zum Beispiel der Mütter von der Plaza de Mayo in Argentinien, die immer wieder vor der Zentrale der Geheimpolizei in Buenos Aires demonstrierten, um etwas über das Schicksal ihrer vermissten Kinder zu erfahren.
Irmgard Litten nutzte damals alle Kontakte und sie hatte gute Beziehungen in die höchsten reaktionären Kreise. Ihr Mann, Hans Vater Friedrich Litten, war ehemaliger Dekan der juristischen Fakultät und Rektor der Universität Königsberg. Erzkonservativ, Gegner der Republik, mit guten Beziehungen zu den Deutschnationalen. Aus Protest gegen diesen Vater war der Atheist Hans Litten vom Christentum zum jüdischen Glauben gewechselt. Sein Vater war zuvor den umgekehrten Weg gegangen. Irmgard Litten nutzte die Kontakte ihres Mannes, um ihrem Sohn zu helfen. Wiederholt war sie bei Reichswehrminister Blomberg, drang über die Schauspielerin Emmy Sonnemann zu deren Ehemann Hermann Göring vor und schaffte es sogar, dass sich der spätere Präsident des Volksgerichtshofs Roland Freisler bei Hitler für Hans Litten einsetzte. Freisler soll anschließend erzählt haben, Hitler sei blaurot angelaufen und habe geschrien, man solle den Namen Hans Litten in seiner Gegenwart nie wieder in den Mund nehmen. Damit war klar, Irmgard Littens Kampf für ihren Sohn war trotz der guten Kontakte vergebens. Die Ehe der Littens zerbrach, Irmgard ging nach London ins Exil, arbeitete dort während des Krieges für den deutschen Dienst der BBC und starb 1953 in Ost-Berlin. Irmgard Litten wird auf der Bühne in London von Penelope Wilton gespielt. Sie ist ein Star in Großbritannien. Sie spielt im Fernsehen in der Kult-Adelsserie Downton Abbey, die Isabel Crawley. Und sie ist die Rentnerin Jean Ainslie in der Filmkomödie The Best Exotic Marigold Hotel, deren zweiter Teil im März auch in die deutschen Kinos kommt. Hier auf der Bühne erzählt die von Penelope Wilton dargestellte Irmgard Litten in einer Szene, wie sie die Bücher in Berlin besorgte, um die sie ihr Sohn gebeten hatte.
In Berlin, I went to the proletarian quarters and scoured the old second-hand bookshops.
Ich bin in Berlin durch die Proletarierviertel gegangen und habe die kleinen Antiquariate durchstöbert. Ich war erstaunt, dass sich diese Buchläden halten konnten, in einem Land, in dem die Polizisten Literaturkritiker geworden waren.
The policeman has become the book reviewer. It's amazing to see how these things can still be cherished.
Penelope Wilton ist durch ihre Prominenz das Zugpferd von Taken at Midnight. Sie hatte ein bisschen Angst, dass das Stück beim Publikum nicht ankommt.
I said to Jonathan, when we started this play, I said, let's do it without an interval, because they'll all leave in the interval.
Ich habe dem Regisseur Jonathan Church gesagt, lass uns das Stück ohne Pause spielen. Die Zuschauer werden sonst alle in der Pause nach Hause gehen, weil das Stück so traurig ist. Aber er hat gesagt, die werden bleiben.
But he convinced me that probably they would. And luckily you did.
Der Regisseur behielt recht. Niemand verlässt dieses Stück in der Pause, denn die Zuschauer sind begeistert.
It's very powerful, very strong, excellent acting and very moving.
Stark, machtvoll, sehr bewegend und sehr gute Schauspieler, meint diese Zuschauerin. Und ein anderer Zuschauer sagt, nach diesem Stück beginnt man noch einmal über das Leben an sich nachzudenken. Eine exzellente Produktion, wirklich gut gemacht.
The feeling that it generated makes you go away and think about life generally. So, excellent production, well done.
Der Kritiker der Times gab Taken at Midnight 4 von 5 Sternen. Das Stück zeige wie erwartet die Brutalität des NS-Regimes, aber überraschender und eindringlicher noch die Komplexität der Charaktere. Und bei aller Tragik, gelegentlich bringt Taken at Midnight die Zuschauer sogar zum Lachen. Hans Littens Frotzeleien in der Haft, die gegenseitigen Provokationen mit Erich Mühsam und Karl von Ossietzky auf hohem intellektuellem Niveau, das ist sehr witzig, britischer Humor, Galgenhumor in diesem Fall, denn keiner der drei hat die Haft überlebt. bleibt am Ende die Frage, warum läuft dieses großartige Stück deutscher Geschichte nicht auch auf einer deutschen Bühne? Autor Mark Hayhurst würde nichts lieber als das sehen.
Es wäre unglaublich. Ich wäre begeistert, wenn dieses Stück den Weg nach Deutschland findet.
Noch könnte man Wetten annehmen, aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis dieses Stück auch hierzulande zu sehen sein wird. Soweit Jens-Peter Marquardt aus London über ein Theaterstück, das die Geschichte des deutschen Anwalts Hans Litten erzählt. In Berlin immerhin ist der Name Hans Litten bis heute präsent. Durch eine Hans-Litten-Straße und auch das dort gelegene Hans-Litten-Haus, die Bundesrechtsanwaltskammer, hat dort ihren Sitz. Jetzt ein Sprung in die Zeit um 1945. Diese Nachkriegsbilder kennt jeder. Auf den Schüttbergen in den zerstörten deutschen Städten stehen Frauen mit Schaufeln, Ziegelsteinen und Eimern in den Händen. Sie lachen, tragen Kopftücher und Schürzen. Die Botschaft dieser Bilder: Diese Frauen haben Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut oder jedenfalls die Voraussetzungen dafür geschaffen. Nicht völlig falsch, aber auch nicht wirklich richtig. Das hat eine junge Historikerin herausgefunden, die sich durch eine dicke Schicht an Klischees zur Wirklichkeit der Nachkriegszeit durchgearbeitet hat. Daniela Remus berichtet.
Wir arbeiten 8 Stunden, haben in der Zwischenzeit 1/4 Stunde Frühstück und 1/2 Stunde Mittag. Und sonst ist die Arbeit sehr, sehr schwer. Wir haben sehr tief zu schippen. Wir sind in den Kellerschachtungen. Diese haben 2,20 Meter. Und wenn wir diese Arbeit vollendet haben, dann sind wir sozusagen auch fertig.
Wie diese Frau in einer historischen Aufnahme von 1946 berichtet, mussten diejenigen hart arbeiten, die nach dem Krieg den Trümmerschutt beseitigten. Trotzdem war die Rolle der Frauen bei dieser Arbeit anders als üblicherweise angenommen, sagt die junge Historikerin Leonie Treber. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit hat sie mehrere Jahre lang den Einsatz der sogenannten Trümmerfrauen untersucht. Und sie ist dabei zu einem überraschenden Ergebnis gekommen.
Also das ist eben auch Teil dieses Mythos, dass man eben diese Vorstellung hat, Frauen hätten freiwillig Trümmer geräumt. Das haben sie vielleicht gemacht, indem sie ihren Hof aufgeräumt haben oder vor der Haustür, wie das jeder von uns sicher machen würde. Aber Frauen haben in aller Regel nicht freiwillig die Trümmer geräumt, die in der Stadt lagen, um irgendwie um Deutschland wieder aufzubauen. So war es sicher nicht.
Das Bild der patenten und zupackenden Frauen, die in der Nachkriegsära trotz Hunger und Entbehrungen den Lebensmut nicht verloren hatten und statt zu verzweifeln tapfer die zerstörten Städte wieder aufbauten, dieses Bild hat sich in unser kollektives Gedächtnis gegraben. Aber offenbar war die Realität weitaus banaler und weniger heroisch, wie Leonie Treber herausgearbeitet hat. Wer ab Mai 1945 auf den Straßen Ziegel sortierte und Kellerräume freigrub, war dazu in der Regel verpflichtet worden. Von den alliierten Besatzungsmächten beispielsweise. Sie kommandierten vor allem NSDAP-Mitglieder und deutsche Kriegsgefangene zur Trümmerräumung ab, als Strafarbeit, als Sühneleistung sozusagen. Aber auch die deutschen Arbeitsämter verpflichteten Arbeitslose zum Beseitigen der Trümmer. Und diese Zwangsrekrutierten waren überwiegend Männer. Allerdings gab es regionale Unterschiede. Während die westlichen Alliierten die Frauen weitestgehend von dieser schweren körperlichen Arbeit verschonten, war es für die Sowjets selbstverständlich, dass auch die Frauen ihren Anteil am praktischen Wiederaufbau des Landes zu tragen hätten. Nach ihrer Lesart war der Arbeitseinsatz der Frauen ein Akt der Gleichberechtigung und Vorbild für den Aufbau des Sozialismus.
Die Arbeitsämter, die da eben in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone diese Frauen, genauso aber eben auch Männer zu diesen Arbeiten herangezogen haben, die haben das eben daran gekoppelt, einmal an die Registrierung der Arbeitslosen und eben auch daran, dass die Arbeitslosen, die sich eben dieser Registrierung oder dann auch dieser Arbeitspflicht entzogen haben, die haben keine Lebensmittelkarte erhalten. Und insofern kann man da nicht von Freiwilligkeit sprechen. Und wenn Frauen sich tatsächlich freiwillig zu diesen Arbeiten gemeldet haben, dann haben sie das eben genau aus dem Grund gemacht, dass sie auf die Lebensmittelkarte und auch auf den geringen Lohn angewiesen waren.
Trümmerfrauen gab es in nennenswerter Anzahl deshalb nur in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone. Die Versorgungslage in der ehemaligen Hauptstadt war besonders schlecht, wie diese sogenannte Bauhilfsarbeiterin in Wilmersdorf einem Radioreporter 1946 erzählt.
Mir wurde, wollen wir mal ganz ehrlich sein, mein Lebensunterhalt ein bisschen knapp. Und da habe ich mich kurz entschlossen, zur Baufirma Hagen und Co. zu gehen, mich anzumelden. Und in binnen 24 Stunden habe ich die ganze Sache erledigt und habe dann am Montag Schippe und Hack in die Hand gedrückt bekommen und rauf auf den Bau hinein in die Trümmer.
Doch der Einsatz der zwangsverpflichteten Arbeitslosen, Kriegsgefangenen und NSDAP-Mitglieder führte nicht wirklich voran. Manche sabotierten die Arbeit aus ideologischen Gründen, andere waren schlichtweg körperlich nicht geeignet, um diese anstrengende Arbeit zu bewältigen. Schon nach wenigen Monaten entschieden die alliierten Militärregierungen deshalb, den Wiederaufbau der zerstörten Städte auf andere Weise voranzutreiben, sagt Leonie Treber.
Dann hat man aber sehr schnell gemerkt, okay, mit diesen ja letztlich Behelfsmaßnahmen oder Sühnemaßnahmen kann man die Trümmerräumung nicht wirklich voranbringen, wenn man jetzt wieder aufbauen möchte. Und dann wurden eben in großem Stil Bauunternehmen eingegliedert und auch Trümmerverwertungsgesellschaften gegründet, die eben ganz professionell und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eben die Trümmer geräumt haben mit großem Gerät, die dann teilweise von den Alliierten auch zur Verfügung gestellt wurden. Teilweise waren aber auch die Bauunternehmen nicht so ausgebrannt, wie wir das uns heute gemeinhin vorstellen.
Denn gerade in den Bauunternehmen waren viele Männer beschäftigt, die auch schon während des Krieges als unabkömmlich galten. Sie übernahmen jetzt das professionelle Aufräumen der Städte. Hinzu kam, dass die Trümmerbeseitigung 1945 von der Bevölkerung keineswegs als lobenswerte Wiederaufbauarbeit angesehen wurde, die positive Gefühle auslöste, sondern im Gegenteil ein ziemlich schlechtes Image hatte. Sie galt als Strafarbeit. Und das lag vor allem an der Weise, wie die Nationalsozialisten das Wegräumen der Trümmer noch während des Krieges organisiert hatten. Als schwere Strafarbeit nämlich für Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Die deutsche Zivilbevölkerung sollte damit nichts zu tun haben.
Die Arbeit war ziemlich gefährlich. Wir mussten mit den Wagen ausrücken, unabgesehen davon, ob die Bomben fielen oder nicht.
Erinnert sich der ehemalige tschechische Zwangsarbeiter René Schirek, der 1943 mit einer Baubrigade von Kiel zum Bombenentschärfen in den Hamburger Hafen abkommandiert worden war. Als die britischen Bomber im Sommer 1943 Hamburg angriffen, wurden darüber hinaus männliche und weibliche Häftlinge aus dem KZ Neuengamme in die noch rauchenden Stadtteile abkommandiert, berichtet Leonie Treber.
Nach der Operation Gomorra war es eben so, dass diese KZ-Häftlinge der SS-Baubrigade dann erstmal eine Mauer um so ein total zerstörtes Gebiet bauen mussten, sodass quasi auch die Bevölkerung von diesem Geschehen oder von diesem Einsatz auch abgeschnitten war. Und dann haben die eben in dieser als tot erklärten Zone Trümmer geräumt, Leichen geborgen, Bomben entschärft.
Ob alt oder jung, krank oder gesund, Frauen oder Männer, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter galten nach NS-Ideologie als Menschenmaterial, als Verfügemasse, die beliebig zum Wohl der sogenannten Volksgemeinschaft eingesetzt werden konnte. Das galt auch für das Aufräumen der Trümmer, das Bombenentschärfen, das Sichern zusammengestürzter Häuser. Hauptsache, die deutsche Bevölkerung hatte mit dem Aufräumen der Kriegsschäden nichts zu tun.
Bomben fielen um uns herum.
Also ich war bei Ebano, dort waren bei einem Fliegerangriff Tanks mit Teer getroffen worden. Und unsere Aufgabe war es, den Teer in Eisenfässer zu schaufeln.
Und das war eine ziemlich schwere Arbeit.
Wie aber kam es dazu, dass die Trümmerfrauen heute als diejenigen angesehen werden, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut haben? Die Historikerin Leonie Treber macht dafür zwei Aspekte verantwortlich, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Auf dem Gebiet der späteren DDR und in Berlin gab es in der Nachkriegszeit regelrechte Medienkampagnen, um den Widerstand gegen die Zwangsrekrutierungen der Frauen als Bauhilfsarbeiterinnen klein zu halten und ihre Arbeit als unverzichtbare Trümmerfrauen aufzuwerten.
In der DDR hat sich dann eben anknüpfend an diese frühen Bilder ganz schnell eine Traditionslinie im Zusammenhang auch mit der Frauenpolitik der DDR entwickelt, wo die Trümmerfrau eben zu einer Vorreiterin der Gleichberechtigung wurde, für ein Vorbild für die Frau im Männerberuf. Und dann eben auch seit spätestens den 1960er Jahren war da die Erzählung von der Trümmerfrau, die eben den Sozialismus aufgebaut hat.
In der Bundesrepublik dagegen verhielt es sich bis in die 80er Jahre hinein ganz anders. Das Bild, das man dort von den Trümmerfrauen hatte, war negativ besetzt. Es waren die armen Schwestern, die im Osten von den Sowjets mit schwerer Zwangsarbeit ausgebeutet worden waren. Das änderte sich erst in den 80er Jahren durch die westdeutsche Frauenbewegung.
Und da haben eben die Historikerinnen oder auch selbsternannten Historikerinnen der Frauengeschichtsschreibung eben sich mit ihrer Mütter- und Großmüttergeneration auseinandergesetzt und haben da dann auch eben die Westberliner Trümmerfrau wieder entdeckt und haben dieses Phänomen so ein bisschen auf die ganze Generation übertragen. Also dann war die Trümmerfrau nicht mehr zwangsläufig eine Frau, die Trümmer räumen musste, sondern eine Frau, die das schwere Nachkriegsleben gemeistert hat.
Wer sich für mehr Einzelheiten interessiert, kann zu einem Buch greifen, das die Historikerin Leonie Treber zu diesem Thema veröffentlicht hat. Dessen Titel ist »Mythos Trümmerfrauen – Von der Trümmerbeseitigung in der Kriegs- und Nachkriegszeit und der Entstehung eines deutschen Erinnerungsortes«. Erschienen ist es im Klartext Verlag. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Dieser Tag vor 10 Jahren, der 16. Februar 2005, war ein historisches Datum. An diesem Tag trat das Kyoto-Protokoll in Kraft. Das bedeutete, erstmals wurden völkerrechtlich verbindlich Höchstwerte bzw. Reduktionsziele für den Ausstoß von Treibhausgasen festgelegt. Die gelten ja als Hauptursache der globalen Erwärmung. Ausgehandelt wurde die entsprechende Vereinbarung schon ein paar Jahre vorher, 1997, eben in der alten japanischen Kaiserstadt Kyoto. Verena Gonsch führt uns zurück an einen vielversprechenden Punkt in der Geschichte der Klimapolitik, auch wenn danach viele Enttäuschungen folgten.
Der Name Kyoto ist eng verknüpft mit der heutigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Damals, im Jahr 1997, war sie noch Umweltministerin und setzte sich für strengere Klimastandards ein. Als das Protokoll in der japanischen Stadt verabschiedet wurde, feierte Angela Merkel es als großen Erfolg.
Ich glaube, es ist ein guter Tag für die Umwelt. Wir haben einen ganz wichtigen Schritt vorwärts gemacht, den Klimaschutz über das Jahr 2000 rechtlich verbindlich zu regeln. Es bleiben weitere Schritte zu tun, also der Weg ist das Ziel.
Wie steinig dieser Weg sein würde, das hat sich die damalige Umweltministerin wohl nicht ausgemalt. Die Klimakonferenz in Kyoto lief wie viele ihrer Nachfolgekonferenzen völlig aus dem Ruder. Erst der entschlossenen Verhandlungsführung der Japaner war es zu verdanken, dass es überhaupt zu einer Einigung kam. Nochmal Angela Merkel.
Es geht bei so vielen Ländern schon manchmal ganz schön hektisch zu. Und ich denke, das Resultat zählt und das andere ist schnell vergessen.
Verabredet wurde am Ende ein Minimalkompromiss. Lediglich 55 der fast 200 Staaten mussten der Klimarahmenkonvention überhaupt nur zustimmen. Diese 55 Staaten verpflichteten sich, ihre Treibhausgase bis 2012 um insgesamt 5% gegenüber den Emissionen von 1990 zu senken. Mittlerweile haben sogar 191 Länder das Protokoll unterzeichnet, was allerdings eher ein Zeichen dafür ist, wie schwach die Herausforderung damals war. Nicht dabei sind im Übrigen die USA, die das Protokoll zwar unterschrieben, es aber nie ratifiziert haben. Die Umweltverbände sahen das Ergebnis deshalb auch damals schon längst nicht so euphorisch wie die Regierungsvertreter. Sascha Müller-Krenner vom Deutschen Naturschutzring und Stefan Singer vom WWF mit ihrer Einschätzung.
Das ist ein kleiner Trippelschritt nach vorne. Die Reduktionen, die hier vereinbart sind, gehen nur unwesentlich über das hinaus, was wir heute schon erreicht haben in den Industrieländern. Außerdem sind in diesem Protokoll einige Ausnahmeregelungen und Schlupflöcher mit vereinbart worden, die dieses Ziel noch weiter relativieren.
Der WWF ist keinesfalls zufrieden. Hier ist nicht das erreicht worden, was hätte erreicht werden können. Es ist im Prinzip nichts anderes als eine Stabilisierung des Ausstoßes von Treibhausgasen für die nächsten 15 Jahre beschlossen werden. Das ist viel zu wenig, um der globalen Bedrohung durch Treibhausgase entgegenzutreten.
Ein weiteres Manko des Protokolls, es sieht keine Sanktionen vor für Länder, die sich nicht an die Vereinbarung halten. Schuld an dem Minimalkompromiss sind auch die Regeln der Vereinten Nationen, unter deren Mandat die internationale Klimapolitik verhandelt wird. Einigungen müssen nämlich immer einstimmig erfolgen, was bei fast 200 Staaten ein unmögliches Unterfangen ist. Es hat dann auch fast 8 Jahre gedauert, bis die notwendigen 55 Staaten den Vertrag ratifiziert hatten und das Protokoll vor 10 Jahren in Kraft treten konnte. Die EU und Deutschland hatten bis dahin relativ mühelos ihre Verpflichtungen erfüllt. Deutschland nicht zuletzt durch den Zusammenbruch der Industrie in der früheren DDR. Die rot-grüne Regierung ratifizierte das Abkommen 2002 und feierte es als großen umweltpolitischen Erfolg. Der damalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin, Nachfolger von Angela Merkel,
Die Erfolge dieser Politik sprechen für sich. -18,7%, das sind über 180 Millionen Tonnen CO2 zwischen 1990 und 1999 reduziert. Wir sind lediglich 2,3 Prozentpunkte vom deutschen Kyoto-Ziel, 21% reduziert zu haben, entfernt.
Deutschland hatte sich ein höheres Reduktionsziel gesetzt, nämlich diese 21%, damit die EU insgesamt das Kyoto-Protokoll erfüllen konnte. Die CDU kritisierte damals im Bundestag bei der Ratifizierung des Protokolls die Mittel, mit denen die rot-grüne Regierung die niedrigeren Emissionsziele erreicht hatte, unter anderem mit der Ökosteuer, die zu einer höheren Mineralölsteuer führte und zu einer Steuerbefreiung für regenerative Anlagen. Der damalige CDU-Vize Klaus Lippold:
Sie strafen die Leute ab, sie kassieren sie ab und wollen dann hinterher von ihnen Investitionen in Klimaschutzanlagen. Nein, Herr Minister, was Sie hier vorgetragen haben zur Ökosteuer ist falsch. Alle Experten, alle Wissenschaftler bescheinigen Ihnen, dass sie kein Instrument ist, um den Klimaschutz voranzubringen. Und das muss aufhören.
Die Ökosteuer gibt es heute noch. Allerdings fließt sie weiterhin in den allgemeinen Bundesetat und unterliegt keiner Zweckbindung. Deutschland hat sich aber auch unter der Kanzlerin Angela Merkel weiter an die Spitze der Klimaretter gestellt. Im Ausland hat die deutsche Energiewende einen hervorragenden Ruf. Das Kyoto-Protokoll ist längst erfüllt. Jetzt hat sich die Regierung das 40% Reduktionsziel gestellt. 40% im Vergleich zu 1990 will sie in den nächsten Jahren erreichen. Weltweit geht der Trend aber in eine ganz andere Richtung. Bis 2010 ist der globale Treibhausausstoß um rund 30% gegenüber 1990 angestiegen. Dafür verantwortlich waren vor allem die rasch wachsenden damaligen Schwellenländer wie China und Indien, die mittlerweile längst in vielen Industriebereichen Weltspitze erreicht haben. Und die globale Klimapolitik hat auf diese Entwicklung bisher keine adäquate Antwort. Die Klimakonferenzen nach Kyoto erschöpften sich alle in wochenlangen Verhandlungen und großen Reden. Das stellt auch Jürgen Trittins Nachfolger, der damalige Umweltminister und jetzige Vizekanzler Sigmar Gabriel, 2007 auf dem Klimagipfel auf Bali fest.
Wir liefern hier vor der Weltöffentlichkeit ein Schauspiel ab, das jedenfalls mit den großen Reden, die hier am Anfang geschwungen worden sind, schwer zu vereinbaren ist. Also wenn man am Anfang hier Reden hält und sagt, wir alle wollen was tun, um die Welt zu retten, es geht um unsere Kinder, wir werden uns hier gemeinsam verantwortlich zeigen. Und dann macht man vor der Weltöffentlichkeit hier sozusagen diese Taschenspielertricks, dann finde ich, müssen wir eben akzeptieren, dass die Leute sagen, habt ihr ja eigentlich noch alle.
Die größte Katastrophe für das weltweite Klima war der Kopenhagener Gipfel Ende 2009. Er sollte einen Durchbruch bringen, scheiterte aber erneut an dem Veto der USA und China. Von diesem Waterloo hat sich die Klimaszene bisher noch nicht erholt. Sie setzt jetzt alle Hoffnung auf den Klimagipfel Ende dieses Jahres in Paris. Bisher allerdings sieht es nicht so aus, als ob dort ein wirklicher Erfolg gelingen könnte. Für das Kyoto-Protokoll wäre das aus. Ursprünglich sollte es sowieso 2012, also vor gut 2 Jahren, auslaufen. Die Staaten hatten sich zumindest auf eine Fortführung bis 2015 geeinigt. Kommt es Ende dieses Jahres nicht dazu, ist es endgültig Klimageschichte. Mit einer sehr zweifelhaften Bilanz.
Verena Gonsch über das Kyoto-Protokoll, das vor 10 Jahren in Kraft trat. Ein Kapitel Klimapolitik, das dringend fortgeschrieben werden müsste. Noch in diesem Jahr also bei der Klimakonferenz in Paris werden wir sehen, ob das gelingt. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.